Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wahre Verbrechen über Fälle, die die Region bewegten. In der vorherigen Ausgabe haben wir uns mit einem Amoklauf an einer Bremer Schule im Juni 1913 befasst. Auch heute werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Am 4. Dezember 1947 wurde Lotte Stabenow ermordet. Sie war 16 Jahre alt. Da die Polizei tagelang im Dunkeln tappte, ermittelte ihr Vater schließlich auf eigene Faust und stieß auf Günther Hase. Hatte der 20-jährige Tischlergeselle die junge Frau brutal getötet? Mein Name ist Manuela Kanis, ich bin Online-Redakteurin beim Weserkurier. Tod im Jugendheim, so heißt der Artikel über den Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen. Mein Kollege Frank Hetay hat die Geschichte von der Ermordung Lotte Stabenow aufgeschrieben und ist heute bei mir. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Frank, erzähl uns doch einfach mal kurz, was genau passiert ist, als Lotte Stabenow ins Jugendheim auf der Bürgerweide ging.
Ja, sie ist, wie gesagt, es war eine dunkle Winternacht. Sie war alleine unterwegs. Sie war schon ein bisschen vorzeitig da, vor den anderen. Und wer auch schon da war, war ihr späterer Mörder, der Tischlergeselle, der verschiedene Arbeiten im Jugendheim im Auftrag der Gewerkschaftsjugend erledigte. Und damit nahm das Unglück eigentlich seinen Lauf. Wohl keine Tat, die von langer Hand geplant war, sondern es überkam ihn offenbar einfach ganz spontan. Ja, das war das Unglück, das sich dann auch in relativ schnell vollzog, auf relativ brutale Art und Weise vollzog, weil Lotte Stabenow sich offenbar ganz entschieden gewehrt hat gegen zunächst einmal eine versuchte Vergewaltigung. Damit hatte der Tischlergeselle offenbar nicht gerechnet, Günther Hase. Und daraufhin ist es eskaliert, die Situation.
Kannten die beiden sich denn eigentlich? Also hatten sie
flüchtig.
Sich
also man, die kannten sich flüchtig, außer er war immer zugegen. Er war seit kurzer Zeit erst angestellt im Jugendheim von der Gewerkschaftsjugend, wie gesagt. Und die werden sich schon verschiedentlich über den Weg gelaufen sein, ja. Aber mehr als flüchtig werden sie sich ganz sicher nicht gekannt haben.
Also war es halt leider ein unglücklicher Zufall, dass sie sozusagen zu früh alleine in diesem unterwegs
ja,
war.
Zur falschen Zeit am falschen Ort.
Zur falschen Zeit am falschen Ort. Du sagst, er hat sie quasi hinterrücks überfallen und sie hat sich gewehrt. Was ist dann passiert?
Ja, er ist relativ brutal dann über sie hergefallen, hat sie geprügelt, hat sie gewürgt, hat sie bewusstlos geschlagen und sie dann liegen lassen in einem rückwärtigen Raum des Jugendheims im Glauben, sie sei tot. Er hat sich dann wieder entfernt und also innerhalb des Jugendheims entfernt, nicht aus dem Jugendheim selbst und ist dann noch zweimal zurückgekehrt und hat noch zweimal sie ganz übel malträtiert, weil sie eben doch nicht tot war, wie er meinte. Und erst nach dem zweiten Mal war sie dann wirklich tot und dann hat er sie eben, musste er natürlich die Leiche wegschaffen, seine Spuren verwischen und hat sie also in dunkler Nacht, es war ja Winter, früh dunkel, hat er sie in einen nahegelegenen Bombentrichter auf der Bürgerweide geschleift und da dann unter diversem Unrate versteckt.
Die Polizei hatte tagelang keine heiße Spur, hast du geschrieben. Auf den Mörder gekommen sozusagen ist man durch ihren Vater, der tatsächlich auf eigene Faust ermittelt hat. Was hat er denn genau herausgefunden? Wie ist das passiert?
Naja, hat eben, die Polizei tappte eben im Dunkeln, man war sich überhaupt nicht klar, also obwohl die Leiche ja nur 20, 30 Meter entfernt vom Jugendheim verscharrt war, hat man sie eben nicht gefunden. Die Lotte Stabenow, die Tochter, war eben einfach spurlos verschwunden. Kein Mensch konnte sich einen Reim drauf machen. Zumindest die Polizei nicht. Und das war dem Vater eben nicht genug. Er war eben verständlicherweise in arger Sorge um seine Tochter. Ihm ging es also nicht schnell genug. Er wollte sich nicht länger hinhalten lassen von der Polizei und hat dann eben auf eigene Faust Ermittlungen angestellt und hat sich praktisch den damaligen Leiter des Jugendheims, Gustav Börnsen, den Vater des späteren Bürgermeisters, vorgeknöpft, muss man wirklich sagen. Der war damals noch ein relativ junger Mann und hat ihn, man kann es wohl so sagen, wirklich zur Rede gestellt, ihn auch unter Druck gesetzt und hat ihm seine eigenen Mutmaßungen mitgeteilt. Und die hatte er eben aus Gesprächen mit Mädchen der Wandervogeljugend, die auch in dem Jugendheim zugegen war. Und die ihm ihre schlechten Eindrücke, muss man sagen, von dem Tischlergesellen Günther Hase mitgeteilt hatten. Deshalb hatte der Vater von Anfang an Günther Hase im Verdacht und bekam diesen Verdacht eigentlich bestätigt von Börnsen, von dem Jugendheimleiter.
Aber du hattest auch geschrieben, dass eigentlich der Günther Haase in einem guten Leumund stand, weil er den Börnsen auch ab und zu mal vertreten habe da an dem Heim.
Das ist eben ein ganz merkwürdiger Widerspruch, der da auftaucht. Auf der einen Seite eben den schlechten Eindruck, den offenbar die Mädchen von Günther Haase hatten und den dann natürlich auch der Vater teilte. Und auf der anderen Seite den guten Eindruck, den die Gewerkschaftsjugend von ihm hatte und ihn sogar in verantwortungsvoller Position da belassen hat, auch als Vertreter, wie sie sagten jetzt, des Jugendheimleiters. Daraus kann man eigentlich nur folgern, dass der Günther Haase offenbar zwei Gesichter hatte. Dass er auf der einen Seite, dass er sich völlig anders benommen hat gegenüber der Gewerkschaftsleitung, der Jugendleitung, eben als verantwortungsvoller junger Mann. Und wenn er praktisch nicht unter Aufsicht stand und nicht beobachtet wurde, dass er sich da ganz andere Dinge offenbar erlaubt hat, eben noch ein junger Mann, der sich da einige Freizügigkeiten erlaubt hat, da gegenüber den Mädchen ihn nachgestellt hat, ne? Wie das halt so in der damaligen Zeit auch vielleicht auch allgemein typisch ist, ne? Für männliche Jugend, die übers Maß hinausschießt.
Und diese Spur hatten die Polizisten nicht?
Offenbar nicht. Und wenn sie die hatten, sind sie da nicht nachgegangen.
Also der Vater hat der Polizei ja auch später vorgeworfen, dass sie schlampig ermittelt hat. Lässt sich der Vorwurf auch aus objektiver Sicht erhärten?
Ist natürlich nach so langer Zeit ist das nicht ganz einfach zu beantworten. Aber man kann schon festhalten, dass da einiges dran ist. Zumindest gibt es doch einige Widersprüche zwischen der Selbstdarstellung der Polizei und den Ermittlungsergebnissen des Vaters. Also die Selbstdarstellung der Polizei war deutlich positiver und in einer recht ausführlichen Berichterstattung, auch in unserer Zeitung, dem Weserkurier, hat sich, als der Täter dann gefasst war, die Polizei praktisch alle diesen Erfolg zugute gehalten, während in Wahrheit offenbar der Vater die Polizei erst draufgebracht hat.
Also der hat die quasi unter Druck gesetzt.
Ja, er ist immer wieder vorstellig geworden, nicht nur bei Börnsen, sondern auch bei der Polizei und hat mehrfach auf den Täter hingewiesen, hat frühzeitig Anzeige erstattet und offenbar erst nach den Hinweisen des Vaters hat auch die Polizei in dieser Richtung ermittelt.
Ermittelt heißt, Sie haben sich dann mit Günther Haase, also haben mit ihm gesprochen?
Ja, er war dann ja auch noch nicht da. Er wurde ja später dann auch in Bad Harzburg im Harz festgenommen, weil er auf einem Lehrgang war, zeigt auch, welches großes Vertrauen er genoss bei der Gewerkschaftsjugend. Er sollte eben weitergebildet werden, so dass er gar nicht die ganze Zeit ansprechbar war. Und die Polizei hat auch vorher mit ihm nicht gesprochen. Also hat ihn praktisch gar nicht auf der Liste der Verdächtigen gehabt. Wie gesagt, da kamen erst die Hinweise des Vaters. Erst danach verdichteten sich der Verdacht gegen Günther Haase. Und es wurde mit ihm auch erst gesprochen nach seiner Festnahme dann. Nachdem er in Bad Harzburg festgenommen war und wieder nach Bremen geschafft wurde. Erst da setzen die ersten Verhöre ein. Die dann auch sehr schnell eben den Verdacht erhärtet und bestätigt haben.
Genau, das heißt, bei den Verhören kam raus, hat er direkt gestanden?
Er war sehr schnell geständig. Es wurde ihm auch später auch in der Zeitungsberichterstattung sehr übel genommen oder da wurde er regelrecht vorgeführt, eben als weinerlich, lamoyant, einer, der eben mehr im Selbstmitleid zerfließt, als irgendwie eine Spur auch nur der Reue zu zeigen gegenüber dem Opfer.
Genau, und dann hat er sozusagen die Polizei auf die Spur der Leiche geführt, also hat gesagt, wo er sie
hingeschickt hat. Ja, er hat sie dann sehr schnell eben da hingeführt, also die Indizien, die Beweise waren dann auch erdrückend. Und er hat auch gar nicht lange versucht, sich dagegen zu wehren und hat die Polizei eben zum Tatort dann geführt und damit war die Sache eigentlich auch klar. Also nicht zum Tatort, sondern dahin, wo er die Leiche verscharrt hatte.
Genau, einmal zum Tatort im Jugendheim und dann halt hinter dem Jugendheim hatte er sie verscharrt. Wie ist es dann weitergegangen mit seinem Prozess?
Ja, er saß ja erstmal nun in Untersuchungshaft und wurde zunächst einmal wegen versuchter Vergewaltigung, Notzucht nannte man das damals, verurteilt ein Jahr. Aber es stand eben noch die Frage, wie jetzt mit dem Tod des Mädchens von Lotte Stabenow umgegangen werden sollte. Und da stand eben die Frage im Raum, war es nun Totschlag, war es Mord? Und da hat sich das Gericht eben doch festgelegt, dass Günther Haase des Mordes schuldig sei, des vorsätzlichen Mordes auch. Und er auch voll zurechnungsfähig sei. Also solche Kriterien gab es damals auch schon. Man hätte auch anders entscheiden können, wenn man gesagt hätte, er stand jetzt unter gewaltigem psychischem Druck und war eben nicht Herr seiner Sinne, hätte man ihm auch zu lebenslanger Zuchthausstrafe verurteilen können. Aber das hat das Gericht nicht erkannt, sondern ihn in den wirklichen Mordvorsatz gesehen und ihn deshalb auch zum Tode verurteilt.
Also Mordvorsatz, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass sie ja eigentlich zufällig am falschen Ort war und er halt da war. Also er ist jetzt nicht mit dem Gedanken dahingegangen, dass er heute jemanden umbringen wird, sondern er wollte sie ja im Prinzip vergewaltigen und dadurch hat er sie dann umgebracht.
Ja, die Argumentation war eben, um praktisch die versuchte Vergewaltigung zu vertuschen. Nach Auslegung des Gerichts jetzt eben nicht spontan wirklich, sondern sie hat eben diesen wirklichen Mordvorsatz auf Mordvorsatz erkannt.
Zumal er ja auch mehrfach zurückgegangen ist, also zweimal.
Ja, eben. Das wird ein gewaltiger Punkt gewesen sein, der das Gericht in seiner Auffassung dann bestärkt hat auch.
Und er wurde zur Todesstrafe verurteilt.
Ja.
Du hast geschrieben, das war der vorletzte Fall. Danach gab es noch jemanden, der zur Todesstrafe verurteilt wurde. Aber die Todesstrafe wurde nicht verhängt. Warum?
Ja, die wurde schon verhängt, aber
also
nicht
verhängt,
vollstreckt.
Also verhängt, aber nicht vollstreckt, genau.
Ja, das war ja im April 1949, nur anderthalb Monate später wurde die Todesstrafe durch das Grundgesetz abgeschafft in ganz Deutschland. Da kann man natürlich schon die Frage stellen, habe ich mir auch gestellt, wieso wird eine Todesstrafe überhaupt noch verhängt, wenn eigentlich auch schon durch die öffentliche Diskussion, die es da schon seit Jahren gab, auch in Deutschland, wenn durch diese öffentliche Diskussion eigentlich schon klar war, dass die Todesstrafe fallen würde. Und die Antwort ist ganz einfach, dass das Gericht nach geltendem Recht geurteilt hat. Das Recht war immer, die Todesstrafe war immer noch, dass das vorgesehene Strafmaß für überführte Mörder, und danach hat das Gericht entschieden.
Das heißt, es war halt einfach so und deswegen.
Ja, das Gericht hat sich eigentlich nicht dafür interessiert, ob diese Todesstrafe noch vollstreckt wird oder nicht. Es war die Höchststrafe und die wurde verhängt.
Und in was wurde sie dann später umgewandelt?
Das lebenslange Haft.
Lebenslange Haft. Aber er kam irgendwann wieder frei.
Das ist bei solchen Fällen nicht ganz einfach zu ermitteln, weil bei Günter Haase nicht festzustellen war, wann er gestorben ist, ob er vielleicht sogar noch lebt. Also normal wäre, dass er nach einer gewissen Zeit entlassen wurde. Er soll dann später noch im Rheinland aufgetaucht sein. Daher stammt er ursprünglich auch aus Düsseldorf und ist erst nach so einem Reichsarbeitsdienst und nach Wehrdienst im Zweiten Weltkrieg noch nach Bremen gekommen. Man weiß es nicht. Es ist nicht zu ermitteln, man müsste auch vorlegen, dass irgendeine Todesnachricht in Händen haben, um wirklich handfeste Daten zu bekommen. Und das ist eben einfach schwierig, ne? Trotz aller Online-Möglichkeiten.
Dafür ist es halt zu lange schon her. Das ist dann schlecht dokumentiert. Lass uns doch noch mal ganz kurz zu Günter Haases Vergangenheit zurückgehen, die ja möglicherweise begründet, wieso er so gehandelt hat. Du hattest ja auch geschrieben, dass er selber auch während des Prozesses, ja, er hat den Mord als Gnadenakt beschrieben. Naja, er wirkte schon, kann man sagen, abgestumpft. Passt das in diesem Zusammenhang?
Hartes Wort jetzt, aber es ist zumindest der Zustand der Jugend war in den frühen Nachkriegsjahren in ganz Deutschland eigentlich ein großes Thema, weil nicht zu Unrecht angenommen wurde, dass die Jugend durch die Gewalterfahrungen im Zweiten Weltkrieg, vor allem wenn sie eben noch als Soldaten auch im Einsatz waren, sehr junge Soldaten, dass diese Gewalterfahrungen prägend waren und zu einer gewissen Verrohung geführt hätten. Und dann erst recht auch die schwierigen frühen Nachkriegsjahre mit Hunger, mit Elend, das war auch in Bremen ein Dauerthema, muss man sagen, zum Beispiel Jugendprostitution, nicht nur von Mädchen, auch von Jungen, und dass praktisch alle moralischen Maßstäbe verloren gegangen seien, war so ein Dauerbrenner in der öffentlichen Diskussion, und unter diesem Aspekt hat man eben auch Günter Haase gesehen, dass ihm ganz offenbar der moralische Kompass abhanden gekommen sei. Finde ich im Nachhinein immer eine etwas aberwitzige Argumentation, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich die Nazi-Gewaltherrschaft diese 12 Jahre vor Augen hält und dann der Jugend vorzuwerfen, als doch Selbstverantwortliche für die Nazi-Zeit, dass ihr der moralische Kompass abhanden gekommen sei.
Ja, das stimmt, aber das hat natürlich Auswirkungen auf die Psyche der jungen Leute gehabt, aber in sein Urteil ist es eben nicht eingeflossen, dass er möglicherweise ja psychisch krank gewesen ist oder irgendwie beeinträchtigt. Also er
das ist nur einfach der Hintergrund, ne, wie genau man ihn eingeschätzt hat. Ne, und man hat ihn als voll zurechnungsfähig verurteilt. Deshalb ja auch die Todesstrafe, weil man eben als voll zurechnungsfähig gesehen hat. Ne, und dass eben trotz dieses Hintergrundes man nicht der Ansicht war, dass er eben nicht Herr seiner Sinne gewesen sei zum Zeitpunkt des Mords.
Okay, dann lass uns doch noch mal ganz kurz über den Vater von Lotte Stabenow sprechen. Wie ist es mit ihm weitergegangen? Er hatte sich ja sehr dafür engagiert, dass der Mörder gefasst wurde. Was war nach dem Urteil? Hast du dazu was rausgefunden?
Ja, ich kann mich eben nur auf das beschränken, was sich an Aktenmaterial noch findet. Und da gibt es eben, dass es eben eine kurze Nachgeschichte nochmal hat, dass er sich auch zu Beginn der 50er nochmal über die Behörde beschwert hat, über einen bestimmten Mitarbeiter. Er wollte also ganz offensichtlich die Sache nicht auf sich beruhen lassen und wollte schon Gerechtigkeit auch für seine Tochter und wollte eben auch der Behörde Fehler nachweisen, nicht nur der Polizei, sondern auch der Jugendbehörde. Und war in der Hinsicht sehr akribisch und hartnäckig auch. Und wie gesagt, das ist in den frühen 50ern ist das nochmal ein Thema gewesen, hat er sich nochmal an die Behörde gewandt, die ist nochmal der ganzen Sache nachgegangen, kam aber zu dem gleichen Ergebnis wie vorher, nämlich dass keine vorsätzlichen Fehler auf Seiten der Behörde festzustellen seien.
Dann haben sich seine Bemühungen leider nicht
Ja, wie es dann weitergegangen ist, er war Prokurist, weiß man eben nicht, aber man kann wohl annehmen, dass er ja, sein ganzes Leben lang wird ihn das beschäftigt haben, der Mord an seiner Tochter.
Lass uns ganz kurz darüber sprechen. Du hast dich in viele Akten eingewühlt, nicht nur für diesen Fall, sondern auch für andere Fälle. Wie bist du denn auf diesen Fall gekommen und gabst du was Besonderes an der Recherche, was dich besonders interessiert und fasziniert hat daran?
Also grundsätzlich, mich interessieren immer offene Fragen. Und gerade da, wo es ganz besonders schwierig wird, finde ich es ganz besonders interessant. Und eine hatte ich ja schon berührt. Eine Frage war eben, warum noch dieses Todesurteil, obwohl sich die Abschaffung der Todesstrafe schon abzeichnete. Und dann ist das natürlich auch interessant, das Ganze in den Kontext der Bremer Justizgeschichte einzuordnen. Das war eben zum gleichen Zeitpunkt, kurz später, wurde Bodo Fries, der Kindermörder, wegen Kannibalismus, stand da der Vorwurf im Raum, wurde später auch zum Tode verurteilt. Das waren die letzten beiden Todesurteile in Bremen, die ausgesprochen wurden, beide im April 1949. Und da ist natürlich interessant zu sehen, die Geschichte insgesamt der Todesurteile in Bremen, wie sich das entwickelt hat, seit Ende der frühen Neuzeit, also seit dem 16. Jahrhundert, späten 16. Jahrhundert nach dem Mittelalter bis in die Gegenwart eigentlich und bis ins frühe 20. Jahrhundert. Also wir hatten ja gerade, ist nochmal das Thema Gesche Gottfried wieder interessant geworden, Diskussion um den Spuckstein, ob das nun legitim sei, nach wie vor seine Speichelreste da zu lassen oder nicht. Eine offenbar psychisch kranke Frau auch posthum noch so zu beleidigen und zu demütigen, ist das nun gerecht, einer 15-fachen Mörderin oder nicht? Also insofern ist das Thema bis heute relevant. Und was dabei aber oft vergessen wird, ist, dass Gesche Gottfried die Hinrichtung im April 1831, die letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen war, auf dem Domshof, und auch die erste Hinrichtung damals seit Jahrzehnten. Also vorher hat es seit Jahrzehnten keine Hinrichtung gegeben. Und auch Jahrzehnte danach nicht mehr. Es war die letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen. Und später die nächsten beiden Hinrichtungen fanden erst 1908 und 1922 statt, gegen überführte Mörder. Einer davon war allerdings nicht geständig. In Ostlepshausen dann allerdings, im Gefängnishof, und nicht mehr öffentlich.
Das heißt, es wurden gar nicht so viele Todesurteile vollstreckt?
Nein. Also das im 19. Jahrhundert weitaus weniger, als man geneigt ist anzunehmen. Also da stand eben die Todesstrafe schon zur Diskussion, und das ist eben auch ein Erbe der Spätaufklärung, der späten Aufklärung, dass man eben meinte, dass man andere Wege finden müsse, um mit Verbrechern umzugehen, und dass Todesstrafe eigentlich nur noch in Frage kommt, wirklich für Mörder und nicht mehr für irgendwelche Bagatelldelikte.
War Bremen denn ein Vorreiter bei der Abschaffung der Todesstrafe, oder war das grundsätzlich?
Nein, das war eine allgemeine Tendenz eigentlich. Und das war schon in Bremen eben als Freistaat, war das schon was Besonderes, dass auch in der Verfassung denn von 1848 die Abschaffung der Todesstrafe festgeschrieben war, wurde dann später wieder relativiert. In der Folgeverfassung von 1854 war das dann nicht mehr erwähnt. Da spielte das in der Verfassung überhaupt keine Rolle mehr. Also es wurde einfach nicht erwähnt. Es wurde dann praktisch dem Strafgesetzbuch überlassen, damit umzugehen. Und das war eigentlich auch der Stand eben dann bis zum Grundgesetz 1949.
Ja, man merkt, du bist leidenschaftlicher Historiker. An dieser Stelle kann man das, glaube ich, so sagen. Und hast dich ja gut in das Thema eingearbeitet. Wird es denn noch weitere Artikel von dir zu dem Thema geben? Oder ist das Thema jetzt erstmal damit abgeschlossen, Bremer Justiz?
Ach, Geschichte hört eigentlich nie auf. Man kann immer wieder interessante Themen finden, man kann immer wieder neue Ansätze finden. Und sieht man jetzt ja gerade an der Diskussion um den Spuckstein, Gottfried Spuckstein, ne? Das spielt ja auch eine Rolle. Da geht es jetzt nicht mehr direkt um Todesstrafen und Hinrichtungen, sondern um den öffentlichen Umgang eigentlich damit. Auch eine interessante Frage, der wir mit Sicherheit noch nachgehen werden.
Das hört sich sehr spannend an, dann bin ich sehr gespannt. Und ja, Frank, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du da warst und mit mir über den Fall gesprochen hast.
Ja, ich bedanke mich auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese und viele weitere spannende Fälle aus der Region können Sie in unserem True Crime Magazin Entführer, Amokläufer, Terroristen nachlesen, das im Handel und in unserem Onlineshop erhältlich ist. Den Link zum Magazin finden Sie entweder in den Shownotes oder, wenn Sie unseren Artikel zum Podcast lesen, auf unserer Homepage weser-kurier.de. Auf unserer Homepage finden Sie auch die vorherigen Podcast-Folgen, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Damit verabschiede ich mich auch von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.